Ja, guten Morgen. Die Wahrheit gesagt zu bekommen, ist manchmal unangenehm. Und das gilt nicht nur für vielleicht einen Teenager, der sich eine Karriere im Showbusiness vorstellt und dann eine Castingshow geht und dann vielleicht mit netten, vielleicht nicht so netten Worten gesagt bekommt, dass diese Vorstellung unrealistisch ist. Es gibt auch andere Wahrheiten, die man sich manchmal stellen muss. Zum Beispiel der Schüler, der vom Lehrer gesagt bekommt, dass wenn er sich jetzt nicht auf den Hinterboden setzt und lernt, dass da eine Versetzung gefährdet ist. Oder es gibt zum Beispiel eine Wahrheit, die man zum Beispiel von einem Arzt gesagt bekommt, der man sich auch stellen muss. Aber auch wenn es vielleicht unangenehm ist, Wahrheit bleibt Wahrheit und der muss man sich manchmal stellen. Und heute Morgen geht es darum, dass Jesus seinen Jüngern auch eine unangenehme Wahrheit weitergeben musste. Und ich lese dazu aus Markus Kapitel 8, die Verse 31 bis 38. Markus Kapitel 8, die Verse 31 bis 38. Danach begann Jesus den Jüngern klarzumachen, was Gott mit ihm vorhatte. Dass der Menschensohn vieles erleiden und von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern verworfen werden müsse, dass er getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen müsse. Jesus sagte ihnen das ganz offen. Dann nahm Petrus ihn beiseite, fuhr ihn an und wollte ihm das ausreden. Aber Jesus wandte sich um, sah die Jünger und wies Petrus scharf zurecht. »Geh weg«, sagte er, »hinter mich, an deinen Platz, du Satan. Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sie sind typisch menschlich.« Dann rief Jesus die ganze Menschenmenge hinzu und sagte, »Wer mir folgen will, muss sich um seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben wegen mir und wegen der guten Nachricht verliert, wird es retten. Was hat der Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Womit will er es dann zurückkaufen?« Ich fange mit der ersten Wahrheit in diesem Text an. Dort steht, Jesus muss leiden, sterben und wird auferstehen. Nachdem Jesus schon einige Zeit öffentlich aufgetreten ist, Wunder vollbracht hat, seine Jünger gelehrt hat, nimmt er nun diese Jünger, seine engsten Vertrauten, beiseite und möchte ihnen etwas sagen. Und dies möchte er frühzeitig tun, dass sie vorbereitet sind auf das, was auf sie zukommt. Aber er weiß, es ist unangenehm und es wird genauso ablaufen. Und zwar, dass der Menschensohn vieles erleiden und von den Ratsältesten, den führenden Priestern und Gesetzeslehrern verworfen werden müsse, dass er getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen müsse. Jesus ist offen und ehrlich mit seinen Nachfolgern. Er sagt, die Öffentlichkeit, die Menschen, die Bedeutung haben, die werden mich verwerfen. Sie werden mich vor Gericht werfen, sie werden mich umbringen. Die Jünger, die sind total fassungslos. Ihr Jesus, den sie als den Messias, den versprochenen Retter erkannt haben, der soll umgebracht werden? Sie haben gesehen, wie er Tote lebendig gemacht hat, wie er Wunder vollbracht hat. Und jetzt soll er umgebracht werden? Wie kann das denn sein? Und in ihrer Bestürzung und in ihrer Aufregung geht eigentlich völlig unter, was Jesus hier noch sagt. Er sagt nicht nur, dass er sterben wird. Er sagt, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Das ist ja auch eine gewaltige Aussage. Geht leider unter erstmal. Wie schade. Das Entscheidende in dieser Aussage finde ich dieses kleine Wort muss oder müsse, wie es hier im Satz steht. Dass der Menschensohn sterben, auferstehen müsse. Bei den Jüngern kam wahrscheinlich damals nur an, Jesus stirbt. Und dann endete alles. Aber Jesus weiß, in diesem gesamten Prozess, da geht es noch etwas viel Größeres. Es geht um den Heilsplan Gottes für die Menschen. Und deswegen muss das auch alles so passieren. Und Jesus ist bereit, diesen Weg auch gehorsam zu gehen. Woher wusste Jesus, was passieren wird? Als erstes natürlich, weil er in ganz engen Kontakt mit seinem Vater war, der es ihm gesagt hatte. Aber als zweites eben auch, weil Jesus die Schriften des Alten Testamentes sehr gut kannte. Und das Spannende ist, schon dort wurde angekündigt, dass es genauso ablaufen würde. Zum Beispiel im Propheten Sacharja 12, Vers 10 steht, die Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems, aber werde ich mit dem reumütigen Geist erfüllen, der sie dazu treibt, mich um Erbarmen anzuflehen. Sie werden schuldbewusst zu mir aufblicken, wegen des Mannes, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn trauern, wie man um einen einzigen Sohn trauert. Sie werden weinen und klagen, wie um einen Erstgeborenen. Oder im Propheten Jesaja 53 steht auch was zu dem Thema. Dort steht in Vers 1, wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit hat er aber die Krankheit auf sich genommen, die für uns bestimmt war, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verworfen und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldet er alles schweigend, ohne zu klagen. Mitten in die Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Und Jesus wusste, dass er diese Person ist. Und er war bereit, diesen Weg gehorsam zu gehen. Und die Jünger, die waren natürlich schockiert. Weil es einfach eine unangenehme Wahrheit ist, unfassbar, nur schwer zu verstehen und zu schlucken. Ich denke, wir sollten vorsichtig sein, diese erste Reaktion der Jünger irgendwie voreilig zu verurteilen. Mein Eindruck ist, dass auch wir heute vielleicht lieber auf den starken Jesus schauen, als auf den geschundenen und verletzten Jesus. Das kann man beispielsweise schon daran sehen, welche Lieder wir singen. Singen wir da von dem kümmerlichen Spross aus dürrem Boden, von jemandem, von dem man sich abwendet, oder doch lieber von dem großen, starken Erlöser? Frag dich doch mal in deinem Herzen, woran denkst du denn lieber? An den triumphierenden Jesus oder an den leidenden? Ich weiß nicht, ob ihr den Film Die Passion Christi kennt und gesehen habt. In diesem Film wird so die letzten Stunden von Jesus nacherzählt, wie er verurteilt wurde, wie er gefoltert wurde, geschlagen wurde und wie er ans Kreuz genagelt wurde. Und allein diese Geißelungsszene, diese Auspeitschung, die geht quälend lange 15 Minuten lang. Und es ist gar kein Wunder, dass dieser Film in Deutschland auch erst ab 16 freigegeben ist. Ich finde, das ist ein Film, wo das Zusehen wehtut. Weil man weiß, das ist jetzt nicht irgendein Science Fiction von irgendeinem anderen Planeten, irgendeine erfundene Erzählung, sondern das ist Jesus, der hier leidet. Es ist eine historische Sache, es ist Jesus, der Sohn Gottes. Wir sehen, wie er leiden und sterben musste. Für die Schuld der Menschen, für deine Schuld und für meine Schuld. Jesus wusste, dass sein Lebensweg von Anfang an ein Weg war, der aufs Kreuz hinführte. Er wusste, dass der Zeitpunkt kommen würde, wo die Menschen ihn ablehnen würden, wo sie ihn verspotten würden und wie einen Verbrecher umbringen würden. Aber, und dieses Aber, das finde ich jetzt ganz wichtig, aber Jesus wusste auch, dass mit diesem Leben, das am Kreuz endete, nicht alles vorbei ist, sondern dass diese Geschichte, dieser Heilsplan weiterging. Und er sagt es hier auch, am dritten Tage werde ich auferstehen. Und dass damit etwas Großes gemacht wird, nämlich dass die Menschen gerettet werden können und dass sie selbst dann auch einmal auferstehen können, wenn sie an ihn glauben. Und all dies wollte er seinen Jüngern frühzeitig mitteilen, diese Wahrheit. Und es ist verständlich, dass die Jünger auf der anderen Seite natürlich erst einmal schockiert waren. Und es ist interessant, wenn man mal in die Evangelien reinschaut, in diese Lebensberichte von Jesus, dass es keine andere Stelle gibt, wo die Jünger in einer so starken Weise Jesus entgegentreten und ihm ihre Meinung mal sagen und so heftig reagieren. Es steht, da nahm Petrus Jesus beiseite, fuhr ihn an und wollte ihm das ausreden. Aber Jesus wandte sich um und sah die anderen Jünger und wies Petrus scharf zurecht. Geh weg, du Satan, sagte er. Hinter mich, an deinen Platz. Deine Gedanken kommen nicht von dir, sie sind typisch menschlich. Und das ist die zweite Wahrheit, die hier ausgesprochen wird. Geh weg, du Satan. Petrus meinte es doch gut, könnte man sagen. Aber gut gemeint ist eben nicht auch immer gut gemacht. Und Jesus sagt es selbst, was hier abläuft, das ist menschliches Verhalten, das ist kein göttliches Verhalten. Denn Jesus hatte einen Durchblick, den die Jünger damals noch nicht hatten. Er wusste, dass ein größerer Plan dahinter steht. Und er hat auch gesehen, woher dieser wohlgemeinte Rat von Petrus kommt. Er hat gesagt, dahinter steckt der Satan. Der Satan, das ist in der Bibel eine Person, die man als den Widersacher Gottes ansehen kann. Und er möchte nichts anderes als Gottes Plan für diese Welt immer wieder durchkreuzen. Und wir können verstehen, dass natürlich auch menschliche Argumente bei den Jüngern dahinter stehen, nämlich der Wunsch, ihren Freund Jesus nicht zu verlieren, mit dem sie so viel durchgemacht haben, von dem sie so viel gelernt haben, der Wunder vollbracht hat. Aber eben dieser andere Aspekt, der steckt natürlich auch dahinter. Und deshalb weist Jesus Petrus auf seinen Platz zurück. Wohlgemerkt, er schmeißt ihn nicht komplett aus der ganzen Gruppe und sagt, na, du liegst da so falsch, mit dir will ich gar nichts mehr zu tun haben, sondern er sagt, geh auf deinen Platz zurück. Und das ist eine zweite Wahrheit. Und zwar, dass Petrus wollte, dass er selbst vielleicht Meister ist, dass er schlauer ist als Jesus, dass er Jesus gute Ratschläge geben kann. Und das war auch eine Sache, die Petrus lernen musste. Geh auf deinen Platz. Du darfst hier sein, aber du musst auch was für dich noch mitnehmen. Die Frage, die sich nun stellt, ist, wo stehen wir vielleicht auch Gottes Plan mit unseren Gedanken entgegen? Wo meinen wir es gut und verstehen gar nicht, dass Gott vielleicht etwas Größeres vorhat, dass Gottes Willen noch etwas anderes möchte? Und spielen wir uns vielleicht als Meister auf und nicht als Jünger? Und abschließend gibt es auch noch eine dritte Wahrheit in diesem Text. Die heißt, Jesus folgen heißt sein Kreuz, ihm das Kreuz nachtragen. Hier steht, dann rief Jesus die ganze Menschenmenge hinzu und sagte, wer mir nachfolgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf den Weg hinter mir hergehen. Das ist eine bekannte Stelle. Ich vermute, ihr habt sie schon mehrfach gelesen. Aber war euch bewusst, in welchem Zusammenhang die steht? Dass das kurz nach so einer Leidensankündigung steht? Jesus hat seinen Blick von den Jüngern, mit denen er erst gesprochen hat, in dieser Stelle auf eine etwas größere Gruppe erweitert. Und er lädt sie ein zu einem Leben der Nachfolge, aber er ist ganz ehrlich. Er sagt, es gibt auch eine andere Wahrheit, die ich euch sagen möchte. Nämlich, dass dieses Leben der Nachfolge nicht ein Triumphzug ist, ein Lauf von Sieg zu Sieg. Wie zum Beispiel bei den römischen Feldherren, wenn die von einer Schlacht zurückgekommen sind, dann sind sie in Rom eingezogen mit den ganzen Kriegern und der ganzen Kriegsbeute und die Leute standen und haben gejubelt. Nein, Nachfolge Jesu, das bedeutet Selbstverleugnung. Das bedeutet, den niederen Weg zu wählen und gehorsam Jesus nachzufolgen. Es reicht eben nicht nur aus, ein Fan von Jesus zu sein. Nein, hier steht, um mir nachzufolgen, heißt es, nimm dein Kreuz auf dich. Und wer sein Leben retten will, der will es verlieren. Diese Botschaft ist unbequem und es ist verständlich, dass die Jünger erstmal davon ein bisschen zurückschrecken. Aber in dem Zusammenhang finde ich noch zwei andere Sachen wichtig. Die erste Sache ist, Jesus bleibt bei seinen Erläuterungen eben nicht beim Leiden stehen. Auch wenn die Jünger damals sich so eingeschossen haben auf das Thema und ich heute Morgen auch sehr ausführlich darüber gesprochen habe, so ist das in diesem Text auch nur die halbe Wahrheit. Denn Jesus sagt ja nicht nur, ich werde leiden, sondern er sagt ja auch, ich werde auferstehen. Und er spricht von diesem ewigen Leben, was man bekommen kann, wenn man ihm nachfolgt. Und deswegen hat dieser Text eben zwei Medaillen, die wir nicht aus dem Blick nehmen sollen. Gott schenkt uns ewiges Leben. Er schenkt uns ein Leben in der Nachfolge. Das ist ja nicht nur, dass wir hinterherlaufen. Das ist ja auch, wir laufen zusammen mit Jesus. Er ist bei uns. Das ist eine Zusage von Gemeinschaft. Und eben dieser Nachfolge, das ist viel besser als der rote Teppich oder der Triumphmarsch. Ja, oder das Blitzlichtgewitter, das sich vielleicht manch einer wünscht. Und das ist viel besser als der Applaus von Menschen, der eben auch manchmal ausbleiben kann. Jesus ist hier ganz ehrlich mit uns und möchte uns die Wahrheit sagen. Er verspricht uns nichts, was er nicht selbst halten kann. Er sagt, Leiden ist ebenso Teil des Lebens für Nachfolger, wie auch das erfüllte und glückliche Leben, das wir mit ihm haben können. Das ist der erste Aspekt, der mir wichtig ist. Und der zweite Aspekt ist, Jesus hat selbst gelitten. Jesus erzählt seinen Jüngern davon, dass er leiden wird und dass auch die Nachfolger es nicht einfach haben. Aber er fordert nichts, was er selbst nicht vorgelebt hätte. Er ist uns zum Vorbild geworden. Und es ist auch gut zu wissen, dass wir hier nicht Jesu Kreuz tragen müssen, so wie ich es eben ja einen kleinen Fehler falsch vorgelesen hatte. Es steht ja im Text, wir sollen unser Kreuz tragen. Denn das Kreuz von Jesus, das können wir gar nicht tragen, dass er die Schuld aller Menschen auf sich genommen hat. Sondern wir können nur das Kreuz tragen, was wir selbst für unser Leben aufbekommen. Und da weiß Gott ganz gut, was wir tragen können und was nicht, was er jedem einzelnen Menschen zutrauen kann. Heute Morgen habe ich euch einige schmerzhafte Wahrheiten weitergegeben, die Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Jesus ist ein Freund von Ehrlichkeit und von klaren Verhältnissen. Er möchte seine Jünger nicht im Unklaren lassen über das, was passieren wird. Seit Aschermittwoch, was jetzt ungefähr 1,5 Wochen her ist, befinden wir uns in der Passionszeit. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist. Oder auch Fastenzeit genannt. Und die Idee von diesem Kirchenjahr, dass das so eingelegt worden ist, ist, dass wir uns gedanklich darauf vorbereiten, auf das, was an Ostern passiert. Und zwar, dass Jesus gelitten hat, umgebracht worden ist und am Kreuz für die Schuld aller Menschen gestorben ist. Und 3 Tage später auferstanden ist. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Dadurch ist uns Nachfolgern möglich, dass wir in dieses Leben mit reingehen können, dass wir frei werden können von Schuld und dass wir mit ihm leben können und ein Leben der Auferstehung haben können. Aber frühzeitig sagt er seinen Nachfolgern auch schon, dieser Lebensweg in der Nachfolge, das wird eben auch kein Triumphzug werden. Sondern dieser Weg hat auch mit Leiden und Verzicht zu tun. Und aus diesem Grund ist die Passionszeit im Kirchenjahr übrigens auch eine Fastenzeit. Menschen verzichten bewusst auf Dinge des täglichen Lebens, um sich daran zu erinnern, dass Jesus auch so viel verzichtet hat. Um unseretwillen. Und ich wünsche mir für euch und für mich, dass wir jetzt diese Zeit einfach gut nutzen können, um auf Jesus zu schauen. Auf sein Leiden, aber auch auf seinen Sieg. Auf die Hoffnung, die wir dadurch alle haben können. Dass Jesus bei uns sein möchte, dass er ehrlich zu uns ist und dass er uns ein Leben schenken möchte, das wirklich Sinn macht, wenn wir ihm nachfolgen, auf ihn hoffen und ihm vertrauen. Amen.